Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline. Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 166. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin Chris und an meiner Seite sind natürlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hi.
An dieser Stelle mal wieder ein großes Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr unsere Show so schätzt und diese immer fleißig hört. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen haben wir heute auch wieder was ganz Besonderes mitgebracht. Denn unsere heutige Episode dreht sich endlich mal wieder um einen saftigen 80s-Slasher. Ist ja sehr beliebt bei uns, oder zumindest bei mir. Deswegen sage ich, dass es bei allen anderen auch beliebt ist. Und wir reden heute über den 1981er Film The Prowler, auch bekannt in Deutschland unter dem genialen Titel Die Forke des Todes. Und The Prowler gehört für mich zu den großen, das habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt, zu den großen drei Standalone-Slashern, also Slasher, die kein Franchise nach sich gezogen haben. Die anderen beiden wären dann eben My Bloody Valentine und The Burning, aber eben auch The Prowler. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
It was 1945, the night of the graduation dance. The war overseas had just ended. The terror at home,
Roy,
was about to begin.
Roy?
Come on. Come on, kid. Don't play hard to get. What about New Year's Eve?
Well, that was different. I couldn't help myself.
The Prowler. If he wants you, he'll get you. Tonight, the terror begins again.
They never found out who did it. But it had to be someone in town, someone who knew that she was called Rose. And Mark, that guy still might be around here.
Oh, man, I don't believe this. You're talking about something that happened over 30 years ago.
Whenever the time was right, he'd come back. The Prowler. If he wants you, he'll get you. Night after night, he waited for her. If he gets you, you'll wish you were dead.
So, jetzt muss ich überlegen. Ich habe ja, das ist ja so ein Film, den ich immer gerne rumzeige. Ich habe da schon, den habe ich damals auch unserem geschätzten Kollegen Dominik gezeigt. Der fand den auch gut und dann habe ich ihn dir empfohlen, André. Du fandst den auch gut, so viel sind wir schon weggegriffen. Deswegen frage ich erstmal Pascal, weil Pascal, du kanntest den Film vorher noch nicht.
Richtig, genau. Ich habe ihn noch
schon des Öfteren wahrgenommen auf diversen 80-Slasher-Listen und ihn auf jeden Fall schon lange auf meiner Watchlist gehabt, aber gesehen hatte ich ihn vorher noch nicht.
Was hast du erwartet? Du hast das Plakat gesehen, du hast den Titel gesehen und du hast vielleicht den Regisseur, der ja vor uns kein Unbekannter ist, mit Joseph Zito. Was hast du erwartet?
Was ich erwartet? Also erwartet und auch wahrscheinlich viel mehr gehofft, einfach auch dadurch, dass ich wusste, dass Tom Savini hier für die Special Effects zuständig ist, ein ganz klassischen Early 80s Campy Slasher mit hoffentlich viel Blut und hoffentlich vielen guten praktischen Effekten, die auch dann im Schnitt drin bleiben dürfen.
Du sagst um viel nackte Haut, aber du hast es einfach nicht gesagt.
Ah, hast ja recht. Ja, also das meine ich, das ist wahrscheinlich für mich schon Campy Slasher. Das ist einfach Default. Nein, aber ja, klar, gehört auch dazu.
Ja, die Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine 3,0 von 5, IMDb 6,1 von 10. Bei der Erhältlichkeit wird's heute ein bisschen schwierig. Also gerade, wenn ihr den Film nicht kennt und den nachholen wollt, das wird ein kleines Abenteuer, sag ich mal. Also der ist bei uns in Deutschland nie auf den Markt gekommen, regulär. Es gibt diverse Bootlegs. Eines davon findet ihr auf den meisten gängigen Filmbörsen, wenn denn welche stattfinden würden. Aktuell ist es ja nicht der Fall. Da gibt es eine Blu-ray, die hat auch die, also ein Blu-ray-Bootleg, das auch die neue Synchro schon drauf hat. Dann gibt es noch so ein paar alte Hardboxen auf DVD, die noch diese alte Synchro haben. Und wer die kennt, der weiß, wovor ich jetzt warne. Also die würde ich jetzt tatsächlich nicht empfehlen, weil da, glaube ich, auf der, ich weiß gar nicht, ob da auch ein O-Ton drauf war. Ich guck mal. Ja, doch, ein O-Ton ist zum Glück auch drauf, also es ist auch noch okay. Aber diese alte deutsche Synchro ist echt wie eine Pornosynchro. Die ist ganz, ganz schlimm und ändert auch komplett die Tonalität des Films. Also da kann man den Film gar nicht gut finden. Und dann
Die würde ich ja wirklich gerne mal sehen. Also ich habe ja jetzt auch die...
Wir machen
die
das mal.
Die US-Discs ja geholt natürlich, da ist die Deutsche natürlich nicht drauf, aber die würde ich natürlich gerne mal sehen, weil ich will ja auch unbedingt nochmal mit euch hier irgendwann, müssen wir mal Nachts kommt das Delirium machen, ein Giallo mit einer deutschen Synchro jenseits aller Vorstellungskräfte, und wenn das nur letztlich drankommt von Prowler, dann kann das ja nur gut sein.
Wir machen da auf jeden Fall mal ein Double Feature, wenn es wieder geht. Ich werde auf jeden Fall, damit ihr zumindest ein bisschen in den Geschmack davon kommt, werde ich, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt die Hülle hier in die Kamera halte, wir sind ja nicht im Fernsehen, werde ich ein paar Ausschnitte auf Twitter und auf Instagram nachher davon posten, und dann bekommt ihr ungefähr einen Eindruck davon. Aber wie André schon sagt, die bestmögliche Fassung aktuell, die könnt ihr aus den USA bekommen. Das ist eine Region-Free-Disc von Blue Underground, das Label von William Lustig, also dem Regisseur von Maniac, der bringt ja nicht nur seine eigenen, sondern auch andere Horrorklassiker immer so ein bisschen restauriert nochmal auf den Markt, und dazu gehört eben auch The Prowler, und den hat er rausgebracht, den könnt ihr euch bei Amazon.com zum Beispiel importieren, ist nicht teuer und ist wie gesagt region free, läuft auf jedem Player, also da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Der Film selbst kam im Oktober 1981 in die Kinos, war überhaupt kein Erfolg, war auch eine Independent-Produktion, aber die lief wirklich völlig unter dem Radar. Also Joseph Zito hat gesagt, der Film hat ungefähr mit allem drum und dran, mit Werbekosten und so weiter, hat er $1 Million gekostet, und so viel hat er wohl angeblich auch nicht mal eingespielt am Boxoffice, weil er einfach so unterm Radar lief. Das ist eigentlich irgendwie seltsam, weil eigentlich war das ja der Slasher-Boom zu der Zeit, aber der wurde irgendwie übersehen. Gibt's ja auch manchmal, ne? Aber heutzutage hat er ja eine Kult-Fangemeinde, aber damals eben noch nicht. Und ja, Pascal, wir haben es erwähnt, Joseph Zito ist der Regisseur, wir kennen den, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen ihn auch noch aus unserem Freitag der 13. Podcast, da hat er The Final Chapter ja gedreht, aber ansonsten hat er auch viele Canon-Filme gedreht, Red Scorpion, Invasion USA mit Chuck Norris, Missing in Action mit Chuck Norris, also der weiß zumindest, wie man einen straighten Film inszenieren kann. Aber was ich tatsächlich interessant fand, und da bin ich gespannt, ob ihr das wusstet, das Drehbuch haben Neil Barbera und Glenn Leopold geschrieben. Und Neil Barbera ist der Sohn von Joseph Barbera. Der hat damals diese ganzen Trickfilme alle gemacht. Flintstones und Scooby-Doo und diesen ganzen Kram. Von den Barbera und, wie hieß der noch?
Hanna-Barbera Studios.
Genau, genau, das ist der Sohn davon. Und Glenn Leopold ist einer, der eben auch Drehbücher für einen Scooby-Doo-Film gemacht hat, für Schlümpfe-Filme und sowas alles. Und die haben aber auch beide zusammen eben The Prowler geschrieben. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Weil das passt überhaupt nicht in deren Portfolio rein eigentlich.
Das stimmt, witzig.
Ja, so, ansonsten an der Kamera haben wir Joao Fernandez, der hat Kamera geführt bei Kinder des Zorns zum Beispiel, bei anderen Chuck Norris Filmen und auch bei den Zito-Filmen. Make-up hat Pascal schon gesagt, Tom Savini, gehen wir später drauf ein, und die Besetzung, so eine Mischung aus unbekannten Darstellern wie Vicky Dawson, Christopher Goutman, aber auch, ja, durchaus, ja, Hollywood-Veteranen, würde ich sagen, Lawrence Tierney und Farley Granger, die kennt man aus vielen älteren Produktionen, also eine bunte Mischung. Pascal, bevor wir noch mehr in die Tiefe gehen, worum geht's in The Prowler?
Im März 1945, einige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, schreibt eine junge Frau namens Rosemary ihrem im Krieg befindlichen Freund einen Brief, in welchem sie ihre Trennung verkündet. Nur einige Monate später werden Rosemary und ihr neuer Partner von einem unbekannten Killer umgebracht, welcher anschließend eine Rose auf der toten Rosemary drapiert. Über 30 Jahre später bereitet sich die junge Pam McDonald auf ihren Abschlussball vor. Sie ist etwas nervös, nachdem sie erfährt, dass sich ein offensichtlich gefährlicher Herumtreiber in der Umgebung befindet und der Sheriff für ein paar Tage den Ort verlässt. Nur ihr Freund und gleichzeitig der Stellvertreter des Sheriffs, Mark London, bleibt zurück und soll sich um die Sicherheit des Ortes und der Bevölkerung kümmern. Dass es um diese schlecht gestellt ist, müssen Pam und Mark feststellen, als Pam im Mädchenwohnheim von einem unbekannten Mann in Armeekleidung angegriffen wird. Nun liegt es an beiden, die anderen Besucher des Abschlussballs in Sicherheit zu bringen und herauszufinden, welcher grausame Mörder hinter der Maskierung steckt.
Großes Lob dieses Mal für deine Netzangabe. Ich fand die besonders allmann heute. Mochte vor allem das Zitat, dass Pam nervös wurde, weil der Sheriff die Stadt verlassen hat. Ja, aber ja. Du hast es auch schon treffend gebracht. Gehen wir doch mal in den Film rein. Der beginnt ja so mit Originalaufnahmen, so Szenen von Heimkehrern aus dem Zweiten Weltkrieg, die ja dann wie Helden logischerweise empfangen wurden dort in den USA. Und anschließend erfahren wir mittels so einer Schwarz-Weiß-Einstellung, da sieht man, wie eine junge Frau einen Brief schreibt oder wir sehen einen Brief, der dann vorgelesen wird von einer jungen Frau namens Rosemary, die einem Soldaten eben diesen Brief geschickt hat, der im Krieg kämpft. Ich weiß jetzt nicht genau, kam das raus, ob er in Europa oder im Pazifik gekämpft hat. Ich weiß gar nicht, es spielt auch keine Rolle letztendlich. Auf jeden Fall hat sie ihm im März 1944 diesen Brief geschrieben, in dem es eigentlich darum geht, dass sie sich von ihm trennen lassen will. Und dann springt der Film quasi ein Jahr später in den Sommer 1945, also quasi zu einer Zeit, als der Zweite Weltkrieg gerade frisch zu Ende war, und dort sehen wir Feierlichkeiten zum Graduation Dance, also zum Abschlussball, und dort geht diese Rosemary, die diesen Brief geschrieben hat, mit einem anderen Jungen hin, und bevor sie überhaupt auf dem Ball aufkreuzen, bahnt sich da so ein kleines Techtelmechtel, so ein körperliches Techtelmechtel zwischen den beiden an in so einem Pavillon am Wasser, und dann taucht plötzlich ein Maskierter auf mit einer Forke und tötet die beiden und hinterlässt, wie du schon gesagt hast, eine Rose, ganz so wie es Rosemary damals auch in ihrem Brief gemacht hat, als sie ihren Namen dort verschnörkelt mit einer Rose geschrieben hat. Pascal, wie hat dir der Einstieg in den Film gefallen? Das ist ja schon durchaus eine relativ besondere Opening-Sequenz, die aber auch jetzt nicht fernab anderer Slasher unbedingt, also die meisten Slasher haben ja so ein Opening, ne, in dieser Art.
Ja, so ein Cold Opener, ja. Halt, ne? Genau. Ja. Ja, also ganz am Anfang kurz ein bisschen gestutzt, weil natürlich dann halt die Schwarz-Weiß-Aufnahme und auch so dieses, quasi diese Fernseh-Mockumentary, ich weiß noch nicht, vielleicht ist es auch tatsächlich eine echte Aufnahme, oder auch eine echte Tonspur gewesen, wo dann quasi einem erzählt wurde, wie die Menschen aus dem Krieg zurückgekommen sind, und dass ja auch viele, ist ja auch unter Umständen, können wir uns überstreiten, wichtig für den Film, wird ja schon erwähnt, dass viele auch damit psychischen Problemen zu kämpfen haben werden von den Leuten, die aus dem Krieg zurückkommen. Ja, da dachte ich kurz, okay, das ist mal interessant, das ist auf jeden Fall was anderes, und dann gehen wir über in den, in diesen Graduation-Ball. Das ist natürlich super. Ich liebe halt immer, ob es jetzt ein Prom ist, ein Abschlussball, irgendeine amerikanische Festivität, gerade dann halt ja irgendwann im 20. Jahrhundert, alles noch ein bisschen runtergedampft, aber trotzdem hat es diesen ganz speziellen amerikanischen Charme. Das mag ich sehr, und da wurde sich hier auch offensichtlich Mühe gegeben. Es wurde liebevoll umgesetzt, an dieser Stelle schon im Film. Und ja, dann der Kill, das ist das verliebte Pärchen, das sich halt von der Party absetzt, und dann kommt im Hintergrund der Mörder maskiert, bringt sie um. Ich sag mal, das ist jetzt das kleine Slasher 1x1, aber da gibt's ja auch überhaupt nichts zu bemäkeln. Das ist einwandfrei, und man bekommt schon direkt einen Eindruck davon, dass der Film da auch jetzt nur wirklich nicht mit dem Blut geizt und ja, gut loslegt, würde ich sagen.
André, der Killer in The Prowler, der hat ja auch ein besonderes Design, was ja auch nicht von ungefähr kommt. Pascal hat es eben schon angedeutet. Das Thema Krieg oder Kriegsheimkehrer Wird ja noch indirekt eine Rolle spielen, aber hat natürlich auch Auswirkungen auf seinen Look gehabt. Und er trägt eine Uniform, also eine Kriegsuniform scheinbar. Er trägt einen Helm, ist natürlich dann im Gesicht auch noch ein bisschen maskiert, so dass man sein Gesicht nicht sehen kann, trägt hochgeschnürte Stiefel und ist eben mit einer Forke bewaffnet. Generell so, auch im Vergleich zu anderen dir bekannten Killern, wie schneidet da unser Killer hier ab in dem Film für dich?
Ja, am Anfang.
Also unabhängig von seinen Schandtaten, sage ich mal, da kommen wir
ja
gleich
noch zu sprechen. Ja, erstmal nur sein rein als Figur und ja. sein Äußeres und Auftreten. Am Anfang könnte man auch denken, es ist der Gärtner so irgendwie. Also er könnte auch einfach gerade vom Rasensprengen kommen und dann, oh, Menschen, die muss ich töten. Also bevor man ihn so ganz sieht, so einfach nur Stiefel, denkt er so, okay, was ist das für ein Typ? Er hat natürlich jetzt keine großen ikonische Ausstrahlung. Ja, also er hat keine besondere Maske, die jetzt einem Freitag oder einem Halloween wie gleich kommt, wo du jetzt auf 300 Meter sagst, oh mein Gott, das ist der Typ aus Prowler. Das hat er jetzt nicht. Ich finde aber, er ist ein bisschen, also ich möchte nicht sagen unterschätzt, weil dafür ist ja, der ganze Film ist unterschätzt oder eben noch im Vergleich zu den großen ikonischen Reihen natürlich einfach weniger bekannt. Aber ich möchte ihn nicht unter den Scheffel stellen als Killer, weil ich finde schon, dass er eine bedrohliche Ausstrahlung hat. Ich finde, gerade dadurch, dass er so fast komplett vermummt ist, und dann natürlich dieses, ja, sag ich ja, Gärtner militärische Auftreten, finde ich schon, dass er deutlich eine Bedrohung ausstrahlt. Ich finde ihn sehr, der hat so eine, er hat was Martialisches, er hat was sehr Strenges, er hat was sehr, sehr Unüberwindbares.
Und ich finde schon, dass er die Kids so züchtigt, ne?
Wie man ja, sagt. Genau, er hat so eine Autorität irgendwie dadurch, ja. Finde ich. Und das macht ihn schon, finde ich, sehr unheimlich. Also auch wenn er dann später die ein oder anderen da mal jagt, so typische Slasher-Hunting-Momente. Ich finde schon, dass er eine Bedrohung hat. Ich finde, die Forke wirkt in manchen Szenen so ein bisschen albern manchmal, weil die einfach so überdimensional ist, aber dafür ist sie auch wieder cool, weil sie natürlich sehr unverbraucht ist. Also ja, du hast natürlich auch irgendwie in Friday 3, glaube ich, oder war es der zweite? Wo hast du die Scheunenszene? Einer von beiden.
Dritten, glaube ich.
Ich glaube dritten, ja. Also du hast die Waffe schon gesehen, aber sie als Nummer 1 Waffe hier, als quasi seine Machete einzusetzen, finde ich eigentlich ganz cool.
Wobei ich ja sein zugegebenermaßen, auch wenn
das Bajonett,
finde ich eigentlich noch geiler, muss ich sagen.
Na, das Bajonett ist, sage ich mal, das Bajonett liefert nachher die besseren Kills, aber die Forke ist die interessantere Waffe, weil sie einfach unverbrauchter ist, sagen wir es mal so. Aber ja, also wie gesagt, er ist an sich nicht wirklich ikonisch, weil es eigentlich sonst nur ein vermummter Typ ist, aber ich finde, in dem Film und wie es inszeniert ist, hat er auf jeden Fall eine deutliche Bedrohung. Also ich finde ihn schon als Killer sehr imposant und unangenehm auf jeden Fall.
Ich finde tatsächlich, dieser Punkt mit Autorität, den finde ich tatsächlich interessant. Ich musste auch dann denken, habe überlegt, ob mir noch was anderes einfällt. Der Maniacop ist mir eingefallen, der ja auch hauptsächlich seinen Grusel so ein bisschen von dieser Autorität zieht. So, okay, das ist ein Polizist. Ja, da wehrst du dich jetzt erstmal nicht, weil du denkst, das ist ein Polizist so. Und hier, gut, beim Military ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber es ist schon einfach so im Prinzip erstmal eine Respektsperson. Zumindest, ja, man sieht das natürlich heute hier und da alles auch immer so ein bisschen anders, aber zur damaligen Zeit auf jeden Fall. Und ich finde auch durchaus, dass er durchaus eine gruselige Präsenz hat. Wenn man sein Gesicht sehen würde, dann würde das anders aussehen. Aber ich finde, so wie er ist, hat er durchaus für mich ein bisschen Grusel, Pascal.
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch natürlich auch klar, er sieht halt auch dann direkt schon wieder noch offensichtlicher, jetzt nicht einfach, also verliert vielleicht dadurch wieder ein bisschen Autorität indirekt, weil man halt ihm schon ansieht, dass er jetzt nicht wirklich ein Soldat ist. Oder ist er ja vielleicht, aber halt so vermummt, wie es eigentlich nicht sein sollte, aber gleichzeitig macht ihn das auch gruselig. Und da gibt's auch ein paar Shots, die das meiner Meinung nach ganz gut inszenieren. Also da wurde sich, also da, ja doch, hat man sich schon hier und da gute Ideen von Halloween abgeguckt später noch.
Ja, und dann sind wir 35 Jahre später im Juni 1980 und da bereitet sich in derselben Ortschaft die Jugend, in Kalifornien spielt das, wieder auf einen Abschlussball vor und das ist der erste Ball seit 1945, also seit den schlimmen Vorkommnissen von damals und wir haben da unsere Hauptfigur, das ist Pam McDonald, die von Vicki Dawson gespielt wird und Pam geht, Pascal hat es vorhin gesagt, geht mit dem Polizisten Mark aus und dann sind da noch ihre Freundinnen Lisa, Sherry und deren Freund Carl. Und wir erfahren, dass der Sheriff während der Feierlichkeiten die Stadt verlässt. Ganz unauffällig. Schon mal vorweggegriffen. Und sehen dann eben die Vorbereitung auf den Ball. Und das finde ich zum einen ziemlich cool gemacht. Also wir sehen natürlich so, das auch, was Pascal schon gesagt hat, was er auch immer so cool findet. Und dann bereiten sich das halt, das kennt man halt, es könnte halt zu dem Zeitpunkt auch eine Teenie-Komödie sein, wie American Pie oder weiß ich was, dass die Kids sich darauf vorbereiten auf den Ball und die dann ihre pubertären Späßchen dort machen. Ich kann mich noch erinnern, dass sie ja da schon mal rüberschalten zu dem Nachbarn, der im Rollstuhl sitzt und der ein bisschen als der Weirdo dargestellt wird in dem Film, als einer von zwei Weirdos. Und dann Lisa, glaube ich, zeigt ihm dann aus dem Haus gegenüber ihre nackte Oberweite und sagt dann auch noch so von wegen so auf seine Männlichkeit bezogen, ja, wenn er jetzt nicht steht, dann fresse ich einen Besen, sagt sie im deutschen Ton. Und zwar in der guten Tonspur, nicht in der schlechten Synchro. Und das sind halt so Sachen, die wir halt auch aus Komödien, aus Teenie-Komödien, aus so ja, frivolen Komödien kennen. Und dann sehen wir auch, wie Pam sich vorbereitet auf den Ball, wie sie ihr Kleid anzieht. Und gleichzeitig eben in dieser Montage sehen wir eben auch schon, wie der Mörder, also wie der Killer in der Uniform sich quasi parallel dazu vorbereitet auf den Abend, wie er seine Waffen schon mal richtet, fein säuberlich an die Uniform klemmt sozusagen, wie er auch wieder seine Stiefel anzieht und so weiter, wie er sich adrett kleidet. Und das fand ich ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Und ja, die Kids brechen dann zur Party auf, nur Sherry bleibt zurück. Was mit ihr passiert, klären wir gleich. Aber erstmal vielleicht die Figurenkonstellation, Pascal. Also ich muss ja gestehen, dass also Pam, also das generell die Figuren, das sind jetzt alles keine, die sind alle recht schlicht. Also da ist jetzt niemand bei, der jetzt besonders charakterisiert ist oder der jetzt besonders tiefgründig behandelt wird. Aber sie sind alle nicht unsympathisch. Ich finde, sie geben auch eine coole Clique ab so zusammen. Auch wenn da wieder ein paar bei sind, die vielleicht ein bisschen intrigant sind. Aber an sich so fand ich das ganz gut gelöst eigentlich. Und mit Pam, wie gesagt, Vicky Dawson als Hauptdarstellerin, muss ich gestehen, so viel sei schon mal verraten, ist auch eine meiner liebsten Final Girls, was Slasher angeht.
Ja, ich bin mit der Figurenkonstellation auch komplett zufrieden. Das ist alles, was der Film braucht. Du hast halt, ich finde, Pam ist so ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen eintönig, wenn ich jetzt schon direkt wieder Halloween referenziere, aber trotzdem so ein bisschen die Erwachsenere aus dieser kleinen Clique. Es ist ein bisschen die Laurie, meiner Meinung nach, plus dann haben wir halt,
findest du, ja. Laurie, ich werfe dir mal ein anderes Beispiel entgegen. Für mich ist sie wie in Freitag der 13. 2 Amy Steele, die auch so ein bisschen ähnlich optisch ist. Für mich nimmt sie eher diese Rolle ein, so ein bisschen. Quasi die, ich weiß jetzt leider ihren Rollennamen nicht mehr in Freitag der 13. 2. Wenn du Amy Steele googelst schnell, dann findest du, weißt du, glaube ich.
Das mache ich gleich mal zwischendurch, aber ja, auf jeden Fall, genau. Und Mark, hat irgendwie auch, ist auch eine gute Figur. Also die beiden haben halt ein bisschen auch Charakter bekommen, mit denen kann man ein bisschen was anfangen. Und der Rest ist halt dann, du hast ja eben schon beschrieben, wie sie sich dann da doch sehr frivol und pubertär halt, ja, während der Vorbereitung des Balls so ein bisschen, ja, fertig machen. Und dafür sind die Figuren dann halt auch da. Da wird dann auch relativ schnell deutlich gemacht, mit welchen Figuren wir unter Umständen länger mitfiebern dürfen und wer dann früher oder später quasi Opfer der Forke werden könnte. Genau. Aber es funktioniert einwandfrei. Es ist okay. Die Figuren, die es brauchen, haben genug Tiefe und genug Charakter am Anfang bekommen, als dass das für mich funktioniert.
Ja, André, im Grunde erstmal für einen Slasher nichts Außergewöhnliches. Außer dass der Film das irgendwie ein bisschen, ja, ich würde sagen, vielleicht weniger verkehrt macht, als es andere Slasher von der Stange zu der Zeit schon gemacht haben.
Ja, würde ich schon mitgehen, ja. Also, wie du das sagst, es sticht halt nicht wirklich was raus. Also, du hast, ja, also ich finde sie als Final Girl auch okay, aber also mein Liebling ist jetzt nicht, aber trotzdem ist sie so gesehen relativ unscheinbar. Also alle Charaktere A, bleiben ja auch sehr dünn, also es gibt ja auch keinen richtigen Deep Dive in irgendeinen Charakter. B, ist jetzt keiner dabei, der mega ikonisch ist, und zudem muss ich ja leider auch sagen, ich fand halt teilweise auch, haben sie auch echt nicht gut gespielt so. Also manche waren auch echt drüber teilweise, oder ja, also waren jetzt alles keine A-Lister so sicherlich, vielleicht sogar nicht mal B-Lister teilweise. Sind halt dann doch am letzten Endes die meisten wirklich nur als Schlachtvieh da, muss man einfach knallhart so sagen. So. Aber nee, so insgesamt gehe ich da schon mit, reiht sich halt ein in die Zeit, dass er entstanden ist. Ich meine, der wird ja immer gerne mal mit Bloody Valentine verglichen, weil er natürlich auch von der Story her ähnliche Ansätze hat. Und da reiht er sich eben ein. Also da darf man jetzt weder große Ausreißer nach oben erwarten, aber wenn man halt einen klassischen Slasher erwartet, auch was die Konstellation angeht, was Schauspiel angeht, dann bist du halt bei Prowler. Also ich fand es halt nicht störend, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh, das ist für einen Slasher aber sehr äquivalent alles. So, also das denke ich da halt auch nicht, was das angeht. Ja.
Ich würde es ja schon fast tatsächlich als Stärke des Films bezeichnen, weil er keinen emotionalen Ballast hinterher schleppt, was ja manchmal bei so einem, sag ich mal, das ist ja jetzt hier kein Scream, der jetzt hier wirklich doch ein großes Storytelling auffahren will, sondern es ist halt ein Slasher, einfach ein ganz normaler, ohne Meta.
Nee, genau, also ich war jetzt noch nicht als negativer Punkt bei mir gemeint, das war eher eine Bestandsaufnahme, also ich will mir das jetzt nicht ankreiden, weil dafür gucke ich den Film ja nicht.
Ja.
Also jetzt kein Film, wo ich erwarte, dass ich jetzt irgendwie, wie gesagt, einen krassen Character Deep Dive krieg und keine Ahnung, ein psychologisches Bild einer der Hauptdarsteller so. Nein, natürlich
nicht. Ja, aber du hast ja sonst zum Beispiel bei der Laurie, da schwebt ja doch immer noch so ein bisschen, jetzt aus Halloween, weil Pascal das Beispiel genannt hat, da schwebt ja doch immer noch so ein bisschen Charaktertiefe mit und so. Und hier hast du keinen Ballast bei. Und ich finde, das ist vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, sieht man das noch nicht als Stärke des Films an, aber im späteren Verlauf wird es für mich zu einer Stärke, aber da kommen wir dann gleich noch zu.
Verstehe ich.
Ja, ich hatte ja eben erwähnt, dass die ganzen Kids aufbrechen, nur eben Sherry bleibt zurück und da kommt es dann sozusagen zur ersten Todessequenz, zur ersten großartigen Todessequenz, denn Sherry steht noch unter der Dusche und achtet nicht auf den erhöhten Wasserverbrauch, weil gefühlt duscht sie irgendwie eine Dreiviertelstunde. Nee, im Endeffekt, wenn wir den ganzen Film zugrunde nehmen, duscht sie sogar irgendwie gefühlt 10 Stunden, aber sie bekommt halt eben auch nicht mit, dass dann die Tür natürlich wieder offen steht, wie so immer in amerikanischen Häusern. Das ist ja auch so ein Studentenwohnheim sozusagen. Und ihr Freund Karl schleicht sich sozusagen an, weil eben die Tür offen steht und überrascht sie unter der Dusche. Und die beiden wollen es auf jeden Fall noch wollte ich irgendwie eine bescheuerte Begrifflichkeit verwenden und habe mich selber verhaspelt. Sie wollen es noch treiben, sage ich jetzt mal so, wie es ist, bevor es aufgeht zum Ball. aber der Killer kommt dazwischen, denn als Karl sich gerade ausziehen will, kommt eben der Killer und rammt ihn sein, aus meiner Sicht, wie gesagt, grandioses Bajonett in den Schädel. Und das ist wirklich sehr brutal. Das ist sehr stark getrickst. Ich meine, ihm platzen ja fast die Augen raus. So krass ist diese Szene, weil seine Augen dann auch noch komplett weiß werden sozusagen. Und das ist Tom Savini, so wie man ihn liebt, ne? Also auf jeden Fall. Also er selber sagt ja auch, dass das seine besten Mordsequenzen sind, die er je gedreht hat, also in The Prowler. Und natürlich hat er ein paar zeitgemäßere später noch gemacht. Aber wenn man bedenkt, dass das 1981 ist, mein lieber Scholli, also das sieht richtig gut aus. Und dann bekommt Sherry eben auch noch die obligatorische Forke unter der Dusche in ihren Körper gerammt und wird aufgespießt, auch sekundenlang. Also da dreht die Kamera auch nicht ab. Und da denkt, als ich den erste Mal gesehen habe, den Film, wie gesagt, habe ich den auch so eingeschätzt. Okay, es ist ein Slasher, der steht ab und zu mal drin, der ist empfohlen. Guckst du dir mal an, wird schon nichts Besonderes sein. Und dann denke ich, what the fuck sind das für grandiose Effekte? Und man kann, also man muss sagen, es sieht fantastisch aus, André, oder?
Absolut. Also gerade der mit der Machete oder beziehungsweise mit seinem Bajonett, wie du eben schon sagtest, das ist eigentlich die interessantere Waffe. Ja, vom Kill her selbst, vom Nutzen her, ja, auf jeden Fall. Damit macht er die spannenderen Dinge. Also der Kill an ihm ist halt wirklich einer der krassesten im Film, finde ich, weil der wirklich so gut getrickst ist, wie du schon gesagt hast. Also er
tut auch weh, ne?
Mega. Der hat die Machete ja in die Schädeldecke oder das Bajonett. Dann kommt sie am Kinn wieder raus.
Ja.
Und dann haben sie es trotzdem so hingekriegt, dass er noch trotzdem mit den Armen rumwackelt, trotzdem noch. Und dann, wie du sagst, dann die Augen so, du siehst nur noch das Weiße im Auge und sie stechen so hervor und quillen fast raus, während er dann da irgendwie so halb lebend noch rumzuckt. Das ist schon richtig krass auf jeden Fall. Ja, also übelst harter Kill. Und dann der an ihr ist halt nicht ganz so explizit, aber er inszeniert es wieder sehr hart, weil er sie dann mit der Forke unnötigerweise auch noch so hochhebt und sie so nach oben an die Wand presst und so. Also auch richtig schön ausgewalzt. Also sehr, sehr großes Gore-Fest hier auf jeden Fall.
Pascal, trifft es deinen Savini-Geschmack?
Ja, ist fantastisch. es ist wieder einfach schön zu sehen. Es ist, stellt sich wieder die Frage, oder ja, macht's einfach noch ärgerlicher, dass man es dann halt bei so vielen anderen, wir hatten es jetzt ein paar Mal schon, Freitag der 13. Filme halt nicht in dieser Ausführlichkeit hat betrachten können, sein famoses Werk, hier kann man es jetzt anscheinend, und es ist grandios, also beide Kills, auch der dann von der Sherry, wie sie halt mit der Forke dann unter der Dusche, ja, wie er dabei, wie sie da umgebracht wird, hat einfach nochmal auch seine eigene, finde ich so sehr, ist nicht so explizit wie der andere Kill, aber hat seine eigene unangenehme Aura einfach dadurch, es ist halt dieses, das klassische unter der Dusche Phänomen, du bist halt so ungeschützt und dann wird sie halt auch noch, André hat schon gesagt, auch noch ein bisschen, eigentlich unnötig lange halt wird sie ja da mit dieser Forke penetriert, kann man sagen, und das ist einfach, ja, es ist extrem unangenehm und auch einfach super gut in Szene gesetzt. Sie hat dann noch blutunterlaufene Zähne, ich weiß gar nicht, ja, weil sie, glaube ich, vorher noch von dem anderen Kill Blut ins Gesicht bekommen hat. Es ist alles sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur im Wohnheim geht einiges schief, auch auf der Party läuft so einiges daneben, denn Mark, also der Polizist, der eigentlich mit Pam zusammen ist, der flirtet lieber mit Lisa oder Lisa flirtet lieber mit Mark und Mark geht darauf ein, was Pam wiederum nicht gefällt. Daraufhin ist Pam eifersüchtig auf Lisa und Lisa macht einfach weiter mit Mark und schüttet dann auch noch Bowle. Deswegen kam ich, also gut, die meisten von euch dürfen meinem Twitter-Feed leider nicht folgen, Pech gehabt, aber da habe ich gefragt, warum denn die gute, klassische alte Bowle so aus der Mode gekommen ist, weil man ja früher so zu Feierlichkeiten, ich kenne das aus den 90ern, hat man das immer noch so verköstigt und hier schüttet sie Bowle, glaube ich, war es überhaupt Bowle, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall bin ich deswegen drauf gekommen, schüttet sie das auch noch aufs auf Pams schönes Kleid und das bringt diese wiederum dazu, dass sie einen Anlass gefunden hat, nochmal zurück ins Wohnheim zu gehen, um sich umzuziehen. Und dort lauert tatsächlich immer noch der Killer, der gerade noch eine Rose, seine obligatorische Rose, auf Sherrys Leiche unter der Dusche ablegt. Da habe ich mich schon gefragt, also da ist ja schon zeitlich, also entweder ist es ein bisschen blöd montiert, dass das vielleicht eher zeitgleich ablaufen soll, aber das haut dann auch nicht so ganz hin, es sei denn, das Haus, wo die Party stattfindet, ist ein Meter daneben. Weil, warum ist der Killer jetzt wirklich noch so lange in der Bude dort geblieben, bis Pam wieder zurück ist? Also, das ist ein bisschen seltsam. Dann hätte Pam halt nur 2 Minuten irgendwie auf der Party sein können. Aber ist ja Quatsch. Wir sehen da ja auch, wie die Band spielt und dass sie dort, dass Mark mit Lisa getanzt hat und so weiter. Also, da sind schon, ist schon, sag ich mal, eine halbe Stunde, Stunde oder so vergangen. Und das ist schon ein bisschen, sagen wir mal so, entweder ist der Killer sich ziemlich sicher, dass er allen überlegen ist, oder ist er unvorsichtig, Pascal?
Ja, es ist auf jeden Fall seltsam, das stimmt, da ist der Film nicht ganz kohärent irgendwie dadurch, also entweder ist Sherry einfach, der Film hat das vielleicht nicht chronologisch gezeigt und Sherry war einfach super zu spät und hat einfach sich wirklich, wie du gesagt hast, entschieden, noch eine Stunde zu duschen, bevor dann überhaupt der Killer erst zugeschlagen hat, oder der Killer ist einfach danach halt wirklich noch sehr lange dort verblieben und hat sehr lange die Rose zurechtgemacht, keine Ahnung, aber er gibt ja auch wenig Sinn. Ja, genau, weil er hat dann ja auch halt keine Opfer mehr in dem Wohnheim, erst einmal, deswegen, ja, da ist er, das ist nicht unbedingt die Stärken des Films, dass er einem da Zeit, stellenweise später auch Örtlichkeiten halt so fabelhaft präsentiert, also so richtig gut auflöst, dass man das alles nachvollziehen kann, aber das ist eigentlich geschenkt in dem Moment, ja.
Ist jetzt auch, glaube ich, das, was mir noch am ehesten hier aufgefallen ist, nachher, wie gesagt, da achtet man dann schon gar nicht mehr drauf, obwohl es noch öfter vorkommt, und Pam bekommt erstmal nichts davon mit, obwohl sie in das Zimmer geht. Das ist quasi so ein, das ist wie eine WG in diesem Studentenwohnheim, wo quasi jedes der Mädchen ein eigenes Zimmer hat, aber diese Zimmer mit noch jeweils einer Tür verbunden sind sozusagen. Und da diese Tür, die eine zu dem Zimmer von Sherry geschlossen ist, bekommt sie das erstmal nicht mit, dass der Killer noch dort ist oder dass überhaupt irgendwas dort vonstatten gegangen ist. Und deswegen will sie die Wohnung auch wieder relativ rasch verlassen und hört dann plötzlich hinter sich eine Tür ins Schloss fallen und das ist nicht die Tür, die sie vorher geschlossen hat. Und dann ist da plötzlich der eben als Soldat verkleidete und maskierte Killer und jagt Pam dann erstmal kreuz und quer durch das Wohnheim hinterher. Aus meiner Sicht eine schöne, klassische Spannungssequenz. Also sie erzeugt für mich Spannung. Also ich finde, das macht sie auch, weil der Film durchaus einen guten Score hat, der das Ganze dort unterstützt und dass man irgendwie, obwohl wie gesagt haben, dass wir jetzt, obwohl Pam unsere Hauptfigur ist, haben wir jetzt irgendwie von ihr kaum Persönlichkeit oder so mitbekommen. Aber trotzdem fiebert man schon mit ihr mit. Also der Film hat das irgendwie geschafft, automatisch sie so ein bisschen als, ja, zu etablieren mit Oberflächlichkeiten. Aber das hat für mich ausgereicht, um mit ihr mitzufiebern. Und also diese Fluchtsequenz geht dann durchs ganze Wohnheim durch und irgendwann nach draußen. Und dort wird sie noch von dem schon bekannten im Rollstuhl sitzenden Nachbarn festgehalten. Und dann ist Mark plötzlich noch rechtzeitig da. Eigentlich, ich weiß nicht, fandest du es auch spannend, Pascal? Also für mich tatsächlich eine ziemlich gelungene Sequenz dort.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht der Film ganz gut. Die Verfolgungsszenen eigentlich immer, wenn es irgendwo Richtung, ja, ich weiß mal so, ne, Slasher-Action geht, also ist der Film auf jeden Fall, ja, macht das grundsolide, funktioniert gut. Hat natürlich dann auch, es ist immer so ein bisschen Augenrollmomente, wenn dann Mark halt da kommt und halt seine erste kluge Slasher-Protagonisten-Entscheidung ist es dann quasi, ja, Pam zu sagen, ich gehe alleine, du bleibst mal, du läufst mal, du stellst dich mal irgendwie hier alleine hin, damit der Killer dich, wenn er vorbeikommt, hier erwischen kann und ich gehe alleine und guck mal, was da los ist. Ist natürlich wieder, ja, sehr smart gewesen, aber davon ab alles, ja, alles super. Also muss ich sagen, das Ding ist aber, glaube ich, generell für mich so ein bisschen der Tenor des Films. Es ist jetzt gar nicht so viel da, was ich, außer bei den Effekten, da auf jeden Fall, aber davon ab wenig, was ich herausstellen kann, wenig, was ich A, kritisieren kann, aber alles ganz viel solide, gute, erwartbare, ja, erwartbares Slasher-Handwerk.
Dann kommt für mich ein Teil, André, der ein bisschen, ja, vielleicht die, wenn ich dem Film was ankreiden will, und da gibt's wirklich nicht viel, dann ist es vielleicht dieser Part jetzt, dass jetzt quasi so ein bisschen das in den, ich habe ihn den Investigationspart genannt. Mark erzählt Pam erstmal von irgendeinem Rumtreiber, der dort sein Unwesen treibt in der Nähe der Örtlichkeit oder in einem anderen Dorf, und er soll wohl da auch irgendwas getan haben und was da so passiert ist tagsüber. Und gemeinsam gehen sie dann auf Spurensuche, erst im Wohnheim und dann im Haus von Major Chatham. Das ist der seltsame Nachbar, der im Rollstuhl sitzt. Und dort erfährt Pam ja dann, dass Rosemary, das getötete Mädchen von 1945, eben die Tochter von Major Chatham ist und dass der Killer bis heute nicht gefasst wurde. Und ich finde gerade diese Sequenz dort in diesem Haus von Major Chatham, ja, die ist vielleicht 5 Minuten zu lang geraten. Also das fand ich dann doch schon ein bisschen dröge, weil sie wirklich auch ultra langsam durch das Haus gehen. Fand's doch ganz smart, dass dieses Haus, was dort Major Chathams Haus darstellt, ein Museum eigentlich darstellt, was auch erklärt, dass es da so viel zum Angucken gab. Aber das hätte der Film jetzt vielleicht nicht unbedingt seinen Charakteren als Aufgabe geben müssen, dass sie sich dort jetzt jeden Gegenstand in dem Haus angucken, wie in so einem Videospiel, wo man irgendwie Spuren in einem bestimmten Gegenstand sucht. Also das würde ich sagen, André, für mich der minimal schwächste Part des Films. Einfach, weil er ein bisschen zu lang geraten ist.
Ja, weil er auch nicht spannend ist. Also er will ja Spannung erzeugen, weil er auch halt, oh ja, wir gehen halt in dieses Haus hier rein. Auch Polizist so, Durchsuchungsbefehl, nö. Wir gehen natürlich einfach irgendwas durchsuchen, was nicht uns gehört, klar. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten Spannung erzeugen und ich glaube, sie wollten, weil klar, natürlich, sie machen halt auch kein Licht an und es ist ganz halt dunkel und sie schleichen da rum. Gleichzeitig brüllt aber der Polizist trotzdem ganze Zeit den Namen von dem Major irgendwie ganze Zeit durch die Gegend, weil sie ihn ja auch suchen. Weil es wird ja, muss man direkt mal sagen, ne, er wird sich ja verdächtig gemacht, weil er sie festhält bei der Flucht da.
Ja.
Aber eigentlich hat es gar keine Rolle für den Film, weil eigentlich ist es auch völlig egal. Ja. Und so richtig aufgelöst wird er ja auch nichts, muss man direkt mal sagen. Das geht mir auch total auf den Sack bei dem Film. Das ist nämlich einer meiner Minuspunkte, so, weil das völlig unnötig ist, die Szene. Nee, aber dann, genau, dieses Investigaten ist halt so ein bisschen lieblos, weil es ist ein bisschen wie so ein Adventure spielst, aber es gibt nichts zum Anklicken. Weil ja, du kannst gucken, aber du kannst nichts machen. So, weil es passiert ja eigentlich nichts. Sie finden ja dann eben nur den Clou, den einen, nämlich das mit der Rosemary.
Ja.
Und dann ist die nächste Handlung direkt, ja, das müssen wir den anderen erzählen, dann geht's zurück zur Party. Also ja. Es ist ein bisschen so ein liebloses Szenengespringe und Location-Gespringe, aber ohne, dass du dafür eigentlich eine richtige Relevanz hast, weil dieses Entdecken dieses Clues, das hättest du halt wieder deutlich abkürzen können, natürlich.
Ja, das stimmt. Aber da gibt's ja immerhin zur Abwechslung dann die nächsten Kills, nämlich auf dem Abschlussball. Also Pam und Mark, du sagst es schon, die gehen dann erstmal zum Ball und warnen dort das Partyvolk. Und wir sehen in der Zeit, wie Lisa sich entkleidet, um sich abzukühlen im Pool. Und dort wird sie natürlich von unserem Killer angegriffen und bekommt auch wieder auf brutalste Art und Weise die Kehle aufgeschnitten. Und da muss ich sagen, auch inszenatorisch vom Allerfeinsten, muss ich gestehen, weil auch dieses Farbspiel, falls ihr euch erinnert, dieses, sag ich mal, also das Wasser ist ja logischerweise durchsichtig, aber der Pool ist ja blau und dadurch erscheint das Wasser ja auch so ein bisschen blau. Und wie es langsam immer mehr eine rötliche Farbe annimmt durch das Blut, das aus ihrem Hals kommt. Und das hatte für mich schon fast ein bisschen Giallo-Style, muss ich sagen. Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Und was passiert dann noch? Paul, also Lisas Freund, der wird ja wegen, in Anführungszeichen, nächtlicher Ruhestörung noch festgenommen. Und die Aufsicht, die Miss Allison dort übernommen hat, über die haben wir noch gar nicht geredet, weil sie jetzt auch nicht sonderlich wichtig ist, außer dass sie jetzt ein nächstes Mordopfer darstellt, die geht zum Pool, um Lisa zu suchen und wird dort ebenfalls von dem Killer überwältigt und bekommt dann das Bajonett in den Kehlkopf gestoßen, auch super heftig, super brutal. Und das ist das, was ich so mag. Du hast irgendwie, die Figuren könnten uns als Zuschauer alle egal sein, aber der Film schafft es irgendwie, dass es nicht so ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da groß mitleide oder sowas, aber dadurch, dass die Kills so böse sind, macht es automatisch die Figuren bemitleidenswert für mich. Und gleichzeitig, dadurch, dass der Film halt absolut keinen Humor hat, das muss man ja an der Stelle auch mal, also zumindest im O-Ton, ne? Also wie gesagt, Warnung vor der alten deutschen Synchro, da gibt's mehr als genug Humor. Aber im O-Ton ist halt ein bierernster, komplett ironiefreier Slasher, knüppelhart. Und dadurch fieber ich mit den Figuren hier auch noch mit. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass diese Band auf der Party gefühlt immer dieselben 2 bis 3 Songs spielt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber irgendwie haben die nur eine EP scheinbar damals rausgebracht, die sie die ganze Nacht durchspielen.
Oder es waren nicht ihre Songs, sie hatten nicht mehr Rechte.
Ja. Genau.
Das ist wieder Thema alte deutsche Synchro. Da ist, wenn ich mich richtig erinnere, sind da andere Songs zu hören tatsächlich. Weil sie wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hatten, die die einzelnen Tonspuren voneinander zu trennen damals und haben sie einfach irgendwelche anderen Songs mit im Hintergrund laufen lassen. Aber generell diese 2 Kills, Pascal, an Lisa und an Miss Allison, auch wieder knüppelhart, aber auch wieder Savini-mäßig bärenstark getrickst, ne?
Es ist fantastisch. Also der Kill an Lisa im Pool tatsächlich, also ist mein Lieblingskill im Film. Gibt noch einen zweiten guten Kandidaten, der später kommt, aber der ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auch jetzt für das geringe Budget und dass das ja halt auch jetzt wirklich keine Riesenproduktion war, es sieht der fantastisch aus. Es ist grandios. Du hast Unterwasser-Szenen, die auch einfach schon mal jetzt nicht selbstverständlich sind. Und auch die einfach, ja, sieht super aus. Und es ist. Es gibt dazu auch ganz cooles Behind-the-Scenes-Material, wie zum Beispiel Tom Savini dann in dem Moment, wo der Killer sie nochmal in den Pool stößt, hat er dann halt quasi den Schuh, also das Bein trägt er am Arm und schlägt sie so. Und dann gibt's auch noch Material, wie du siehst, wie halt, und du, man kann es tatsächlich auch im Behind-the-Scenes-Material nicht wirklich gut erkennen, wo der Trick ist und wo der Trick aufhört, wenn dann sie das Bajonett am Hals hat und das ja richtig tief in den Hals reingeht. Also das ist fantastisch gemacht, das ist wirklich grandios und sieht super aus. Und es ist halt, wie du gesagt hast, der Film ist, die Kills sind halt so, ja, so brachial und martialisch, da ist halt wirklich in dem Momenten kein Platz für Humor und da braucht man dann auch nicht die Figuren, mit denen man jetzt schon krass, zu denen man krass Empathie aufgebaut hat. Das reicht, wenn das dann die normalen Teenager sind, die jetzt da sich gerade zum Beispiel im Pool vergnügen. Du leidest automatisch mit, weil es auch so, ja, einfach so, wie du gesagt hast, ohne Humor, so ernst, so hart und dann auch noch so effektiv gut getrickst ist.
Was ich noch interessant fand, weil Pascal gerade auch Behind the Scenes erwähnt, André, ist, dass, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass Tom Savini tatsächlich auch bei allen Special Effects quasi den Killer gespielt hat in den Szenen. Um die Effekte natürlich logischerweise, weil er weiß, wie die Tricks funktionieren. Und deswegen konnte er sie als Killer tatsächlich auch besser umsetzen. Also es war gab eh keinen festen Schauspieler. Also ich glaube, es wurde von 3 verschiedenen Leuten wurde der Killer insgesamt gespielt. Aber wenn es um die Effekte geht, dann hat Savini diese Rolle übernommen. Auch das finde ich einfach so genial an dem Typen.
Ja, in der Pool-Szene war es Savini und der Regisseur selbst.
Ja.
Im Wechsel immer. Wenn Savini von außen was koordinieren musste, war es der Regisseur. Und sonst hat er selber gemacht, ja.
Ja, generell auf jeden Fall ziemlich cool, dass er das ist ja auch ein
Total, ja, ja. Nee, wie ich schon gesagt habe, also gerade bei dem Kill im Pool, der ist halt, allein was Effektarbeit angeht, ist der halt so bahnbrechend, weil du wirklich, also selbst im Making-of, wenn sie es zeigen, siehst du teilweise einfach nicht, wo der Effekt ist. Weil es so gut getrickst ist im Übergang, wie mit den Prothesen und so, ist der Hammer.
Total. Dann kommt das von dir angesprochene Location-Hopping wieder. Mark und Pam suchen nämlich die nächste Location auf und das ist nämlich der Friedhof, der jetzt ins Spiel kommt. Und dort wurde offenbar, das entpuppt sich für Mark, nach auch einer vielleicht auch wieder etwas viel zu langen Sequenz, dass dort ein Grab frisch ausgehoben wurde, in dem sich dann urplötzlich auf einmal die Leiche von Lisa befindet. Also scheinbar sind diese 4 Locations alle irgendwie nur einen Sprung voneinander entfernt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie es auf einem echten Friedhof gedreht und es war ein echtes offenes Grab, wo eigentlich am nächsten Tag jemand begraben werden sollte. Also auch vielleicht ein bisschen makaber vielleicht. Auf jeden Fall versucht Mark dann vergeblich Hilfe beim Sheriff zu rufen, der verdächtigerweise nicht zu erreichen ist. Warum auch immer. Und anschließend,
das ist
ja,
Nur weil du, wenn man jetzt dem Film Humor an einer Stelle zugestehen möchte, dann ist es halt natürlich der Mensch, der da irgendwie in dieser Anlage arbeitet, ja, der da solitär spielend und biertrinkend halt, sag ich mal, sehr engagiert seiner Arbeit und diesem Telefonanruf nachgeht. Das ist ganz, ganz, ganz witziger Humormoment dann doch, ja, der eine. Ja, das stimmt.
Anschließend versucht Mark dann noch die State Police zu erreichen und dadurch erfährt er dann, dass der eigentlich von ihm als Täterverdächtigte Herumtreiber längst gefasst wurde und somit nicht der Mörder sein kann, der hier sein Unwesen treibt. Und deshalb ist Pam wieder ganz investigativ unterwegs und vermutet, dass es sich bei dem Mörder eventuell um denselben Killer von 1945 handeln könnte, Pascal. Schlau, ne?
Ja, schlau. Also das Drehbuch macht sie da ein bisschen, ja, auf jeden Fall sehr detektiv-esk schlau. Und es ist, ja, also einerseits das Location-Hopping ist ein bisschen, Raum und Zeit ist da ein bisschen sehr Suspension of Disbelief und auch gleichzeitig schon, also die Rückschlüsse, die dann die Figuren ziehen, wer wohl dieser Mörder sein könnte, muss ich aber auch zugegeben, an dem Punkt war mir das relativ egal. Also auch diese Erkenntnis, dass es jetzt nicht dieser Herumtreiber ist, war mir zu diesem Zeitpunkt egal, weil es irgendwie auch für den Film keinen Unterschied macht. Es ist ja,
weil der ja ohnehin, verhältnismäßig, also man muss ja dazu sagen, der Herumtreiber ist ja quasi der Titelgeber, The Prowler. Ja. Und der Titelgeber des Films ist ja nicht mal zu sehen im Film. Das finde ich durchaus auch bemerkenswert.
Genau, das auch noch so. Und es ist, was im Endeffekt wissen wir, dass hinter dieser Maske, da ist jemand und der läuft rum und bringt die Teenies um. Und wer das jetzt ist, ist egal. Ob die Figuren sich jetzt besonders dafür interessieren, dass es halt der von 1945 sein könnte, ist eigentlich auch wieder geschenkt. Mag es da sein, ist es ja aber auch, also in erster Linie auch erstmal egal. So, das ist ja, also, da ist vielleicht, kann man wieder so ein bisschen kritisieren, dass die so ein bisschen sich jetzt auf die Detektivarbeit vielleicht ein bisschen weniger konzentrieren könnten und stattdessen so ein bisschen mehr um ihr Leben kämpfen könnten oder einfach versuchen, wer auch immer das ist, den halt dingfest zu machen. Und aber dann erzählt Pam ja auch noch was von ihrem Artikel, den sie mal geschrieben hat und ob er ihn nicht gelesen hat. Also ein bisschen, ist ganz süß eigentlich auf der einen Seite, ja, wie die sich halt auch dann so ein bisschen streiten, aber naja, das ist alles köpft wie geschenkt, nee, köpft wie gesprungen, mein Gott.
Und aber dann kommt das, was du dir gewünscht hast, und André, das ist quasi der Pre-Showdown, weil wir jetzt wieder ein Location-Hopping machen, weil wir wieder zurück in dieses große Museumshaus von Major Chatham gehen und dort wird ja Mark vom Killer überwältigt und Pam wird durch das ganze Haus gejagt von dem Killer, auch wieder so ein bisschen, ja, ähnlich wie da in der ersten Szene dort im Studentenwohnheim. Und dann kommt der andere weirde Nachbar, über den wir noch nicht gesprochen haben, über Otto, Mr. Otto, der dann zu Hilfe kommt und auf den Killer schießt und die Entspannungsmusik setzt dann ein fröhlicher Score und man könnte denken, dass vielleicht jetzt alles gut ist, Friede, Freude, Eierkuchen, aber dann steht der Killer wieder auf und fläzt Otto mit der Shotgun weg und dann kommt die Demaskierung des Killers und zur Überraschung aller steckt der Sheriff unter der Maskerade, André. Was sagst du dazu? Ganz ehrlich, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast, ich muss dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht, ehrlich gesagt, ein bisschen offensichtlicher, wie ich es hier ausdrücke, als es tatsächlich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, obwohl sie es mir so ein bisschen eigentlich vorgehalten haben, ja, im Film, wenn man jetzt genau darauf achtet, ich war schon ein bisschen überrascht, dass der darunter steckt, obwohl man es eigentlich durchaus hätte wissen können. Wie ging's dir da?
Also erstmal muss ich sagen, gibt's hier eine Quatschszene, das ist halt das mit Mark, denn Mark ist aus unerfindlichen Gründen der einzige Mensch im Film, der vom Killer nicht umgebracht wird, obwohl er die Möglichkeit, ja, dazu hatte. Das wird auch nicht aufgelöst, der wird einfach abgeblendet, er überlebt aber, völliger Humbug, also er hat bis jetzt jeden einfach wahllos auf brutalste Art und Weise abgeschnetzelt, aber Mark ist okay, der kann
weiter. Wäre geil, wenn am Ende noch herausgekommen wäre, dass der Sheriff der Vater von Mark ist.
Bum, bum, bum. Genau, das mit Otto dann ist erst so, gut, das ist halt der typische False Trap, so, dass der nicht tot ist, das weiß jeder Slasher 3-Fan, der drei Filme gesehen hat, natürlich. Der Kill dann an Otto ist auch relativ underwhelming, also der wird halt so blutig an die Tür geschossen, das ist ganz nett, aber im Vergleich zu allen anderen Kills im Film halt auch sehr unspektakulär.
Ja, aber auch nur, weil die Messlatte so hoch schon war bei dem Zeitpunkt.
Das stimmt.
Muss man zusagen. Also das ist immer noch blutiger als jeder Kill in Halloween 1.
Ja, das stimmt, aber die Messlatte ist halt nun mal hier ich sehe nicht mal, wo die Prothese sitzt. Bis und jetzt wird halt an die Wand geschossen. So, ja, das ist halt ganz nett. Genau. Und dann der Reveal an sich, nee, habe ich nicht. Weil natürlich bist du komplett gemünzt auf dieses Army-Ding und auf dieses Rosemary und oh mein Gott. Und doch, vielleicht ist es derselbe wie von damals. Und der muss ja 119 sein, wenn das ist. Und das ist ja alles ein bisschen forciert. Und deswegen bist du natürlich ganz am Überlegen, so, wer könnte es im Umfeld sein, wer sich wirklich auch an den Schülern rächen will oder und so weiter und so fort. Also du bist ja eher in so einem konspirativen Spekulationsradius und dann ist es halt der Cop. Das ist halt so ein bisschen so, ja, okay, nett. Aber nee, so richtig mit gerechnet habe ich auch nicht, nein.
Die Motivlage, Pascal, macht die für dich Sinn?
Es ist so ein bisschen schwammig, weil man muss dazu noch sagen, das ist ja auch, also der Film verkauft es einem auch so ein bisschen so, dass die Tatsache, dass es jetzt halt seit 45 erstmal wieder einen Schulball gibt, in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, weil ja offensichtlich der Sheriff in den 35 Jahren dazwischen scheinbar die Füße stillgehalten hat. Zumindest weiß man jetzt als Zuschauer nicht, dass da noch irgendwas vorgekommen ist. Also hat das scheinbar in ihm wieder etwas ausgelöst. Und deshalb die Motivlage ist super schwammig. Also irgendwas mit Liebeskummer und oder vielleicht wirklich einfach posttraumatischem Stresssyndrom, sagt man das so? Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber dass er halt wirklich einfach noch aus dem Krieg etwas quasi mitgeschleppt hat, was in ihm wohnt und was jetzt halt einfach durch die Erinnerung an das, was er 45 getan hat, durch den Ball wieder ausgelöst wurde und deswegen ist er jetzt quasi wieder in sein Kostüm gesprungen und verteilt Rosen. Aber
wie der Bachelor.
Ja, genau. Hat für alle eine Rose. Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie ganz eindeutig ist. Und das macht's halt, das meinte ich eben schon, das macht's halt aber auch im Umkehrschluss ein bisschen egal. Und auch, dass es dann der Sheriff ist. Ich bin tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Ich verstehe es auch nicht, weil es war wirklich super offensichtlich. So hätte ich den Film mal angehalten und zwei Sekunden überlegt, wer könnte eigentlich der Killer sein, wäre man vielleicht drauf gekommen, weil wer soll es sonst sein? Und es ist wirklich halt super on the nose, wie der Sheriff am Anfang verschwindet. Wie er auch auf keinen Fall auf seinen Fishing-Urlaub, auf seinen Fishing-Trip halt verzichten kann, weil er muss Urlaub machen.
Ja.
Aber naja.
Aber du hast gerade nochmal den Punkt angesprochen, das ist ja aber schon, also das aus unserer heutigen Sicht klingt es ja so ein bisschen banal, wenn man so will. Aber aus der damaligen Sicht muss man sagen, war das ja so ein bisschen der Rambo First Blood unter den Slashern, weil er eben dieses Thema mit den Kriegsveteranen so ein bisschen aufwirft. Und er macht da jetzt kein psychologisches Profil oder irgendwie sowas darüber. Also der geht da auch, wie wir es schon vorher von allen anderen Dingen in dem Film erlebt haben, nicht in die Tiefe. Aber er nutzt hier einen Kriegsveteran als Antagonisten. Und das ist zu der damaligen Zeit schon noch was ziemlich Krasses gewesen, dass man, also 81, wie gesagt, ihr wisst es ja alle, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Amerikaner haben ja schon so einen großen Kriegsfetisch und verehren ihre Veteranen logischerweise ganz anders, als es in Deutschland getan wird. Und das ist für viele von uns nicht nachvollziehbar, aber eben wer zum Beispiel mal Rambo First Blood gesehen hat, der weiß eben, dass dort unterschiedlich umgegangen wird mit diesem Thema. Und hier wird eben ein Veteran als Antagonist präsentiert. Und das ist eben, ja, wie gesagt, das ist was Besonderes, das ist was Mutiges. Wie gesagt, der Film macht da im Grunde nichts draus. Aber allein die Tatsache, dass es so ist, fordert mir etwas Respekt ab, André. Auch wenn es nur wirklich letztendlich nur eine Zeile im Drehbuch ist.
Ja, gehe ich mit, komplett, du hast schon recht, ja. Kriegsveteranen sind natürlich eine hoch angesehene Personengruppe in den USA immer gewesen, genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Und die hier eben nicht zu feiern als Helden oder eben als diejenigen, die am Ende den Tag retten, sondern ganz klar hier als den Killer, der das vielleicht sogar eben tut. Wie du sagst, es wird natürlich kein psychologisches Profil über ihn hier angelegt. Es werden halt nur quasi kleine Hinweise gegeben, wie eben nun mal am Anfang der Auftakt, der Brief und alles, was man dann quasi über diese Situation weiß, nämlich, dass es da eben diese Trennung gab und dass jemand scheinbar nicht verkraftet hat aufgrund von anderen Ereignissen dann, ist also sehr oberflächlich, gebe ich dir vollkommen recht. Aber das so aufzumachen, klar, ist gewagt, ja, definitiv, gerade eben für den US-Markt. Aber ich bin ja auch bei Pascal sonst so, das Motiv ist da trotzdem sehr schwammig an sich halt, ne, weil trotzdem kannst du ja auch nur dir dann eins und eins zusammenreimen. Also der Film sagt dir ja auch nicht nochmal explizit so, ja, das war übrigens der Freund von der und überhaupt. Das kannst du dann einfach nur so zusammenrechnen. Also es wird dann so sein.
Ja, das ist ja dieses My Bloody Valentine-Motiv, ne?
Genau, aber ich sage ja auch eben, dafür machen halt andere Dinge halt, werden halt Dinge aufgegriffen, die auch gar keine Auflösung erfahren, wie eben zum Beispiel hier der Major im Rollstuhl eben, sag ich ja, ne? Warum hat er die da festgehalten und
so weiter? Ich muss das ganz ehrlich sagen, der eine Schauspieler auf dem Ball, der glaube ich einfach der Leiter dort dieser Schule oder Uni oder was das auch immer da ist.
Der die Ansprache hält da auch.
Genau, der die Ansprache hält, der sah für mich so genauso aus wie Major Shatter. Ich dachte, kann er jetzt auf einmal gehen oder warum hält er da diese Rede auf der Party? Und dann dachte ich so, nee, okay, das ist er nicht. Ich dachte, das wäre die Auflösung von
Wow.
Ja,
deshalb. Ja, das dachte ich wirklich. Das dachte ich beim Film erst. Ich dachte, er ist halt der wird halt so tun, als wäre er gehbehindert und wäre eigentlich der Killer so, das hätte irgendwie noch gepasst. Auch vom Alter her, weil ich dachte, der Killer müsste ja älter sein.
Der einzige Grund, warum es diese Szene gibt, warum er sie wie so ein Pervy festhält, als sie Pam flüchtet.
Nee, und das meine ich ja. Und das wird ja überhaupt nicht aufgelöst auch irgendwie. Also das werden so zwei, drei falsche Fährten gelegt, aber auch nur aufgrund des Verwirrens und nicht, weil das irgendwie eine Conclusion gibt. So, das macht halt am Ende des Tages nicht so viel Sinn. Und ja, dann sage ich ja, die eigentliche Herleitung kannst du dir anhand nur dieser drei, vier kleinen Hinweisen zusammenreimen, aber der Film hält ja nicht mit dem Finger drauf und sagt so irgendwie noch einen Monolog am Ende von wegen so, ah ja, der Krieg macht schlimme Dinge mit einem oder so. Das gibt's halt nicht. Also du kannst dir die Motivlage und alles, was du dann noch da reinsehen möchtest, kannst du dir halt erdenken. Aber allein, dass er trotzdem natürlich der Film das Thema aufmacht und das so darstellt und eben, ja, der Killer eben, wie gesagt, hier selbst ein offensichtlich ein Veteran mit PTSD irgendwie ist, der deswegen dann gesnappt ist, aufgrund, dass er verlassen wurde und jetzt irgendwie alle Abschlussballe der Welt hasst. Das ist natürlich so ein bisschen, also es ist A, gewagt, ja, aber es ist halt auch sehr dünn.
Ja, wie gesagt, und damals hat sie eh kaum einen im Kino gesehen, von daher hat sich das Wagnis in Grenzen gehalten. Es kommt dann nochmal final zum Gerangel zwischen Pam und dem Sheriff, den sie ja demaskiert hat. Und dann kommt es zum vielleicht zweitbesten Kopfschuss der 80er Jahre. Der erstbeste ist tatsächlich vom selben Special-Effekt-Künstler, nämlich auch von Tom Savini, als er ein Jahr zuvor in Maniac diesen berühmten Kopfschuss ins Auto abgesetzt hat, falls ihr euch erinnert.
Mhm.
Ja, und das ist hier auch wieder Tom Savini und vermutlich ähnlich getrickst, also es hat schon ein bisschen Ähnlichkeit, also man sieht auf jeden Fall, also wenn man die beiden hintereinander abspielen würde, würde man sehen, vermutlich, dass es vom selben Special-Effect-Künstler kommt. Auf jeden Fall auch wieder brachial, knüppelhart, fleht sie ihm einfach den Kopf weg und dann ist alles gut. Sie kommt heim, wird von Mark heimgebracht, dann ist es wieder hell draußen und sie stellt fest, dass Sherry immer noch das Wasser laufen hat unter der Dusche. Also die Nebenkostenabrechnung dürfte ziemlich hoch werden, auf jeden Fall. Aber dann stellt sie fest, dass Sherry ebenso wie Carl auch getötet wurde, was sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich ja noch gar nicht wusste. Und dann hat sie noch diese Halluzination, das habe ich nicht verstanden, dass Carls Leiche nochmal nach ihr greift. Das hätte man sich echt klemmen können, weil der Film ja vorher damit auch nicht spielt. Auch wenn er natürlich so eine dreamy Atmosphäre hat die ganze Zeit über. Aber das war jetzt ein bisschen deplatziert. Ja, und das war's dann. Wäre dir das Ende gefallen, Pascal?
Also der Kill auf jeden Fall nochmal ganz, also der Kopfschuss, der von dir eben angesprochene, fantastisch, eindeutig. Und der, ja, auf jeden Fall, also auch mein, also zweitbester Kopfschuss der 80er, gebe ich dir recht, aber auch mein zweitliebster Kill in diesem Film, der ist grandios. Natürlich dann aber auch zeitgleich, also halt wirklich ein relativ hartes Ende im Sinne von, der Sheriff kommt ja auch nicht mehr zu Wort, er kann auch nicht mehr irgendwie noch eine Story auflösende Abschiedsrede halten oder irgendwas, der ist halt dann jetzt auch futsch und entsprechend schnell geht dann auch der Film davon ab zu Ende. Ich finde es tatsächlich dann irgendwie am, ich bin auch dabei, diese Halluzination hätte man sich sparen können, die ergibt erschreckend wenig Sinn, ist dann auch nicht mehr so gruselig und darüber hinaus ist er dann am Ende auch mir fehlt da irgendwie, also mir hat so ein bisschen noch so eine Abrundung gefehlt. Ich weiß auch nicht was. Also vielleicht einfach noch so ein bisschen mehr dieses dann das rundere Happy End. Aber ja, ist auch okay, wie der Film das macht. Ist jetzt nicht schlimm, aber er fühlt sich ein bisschen, als würde er dann so ein bisschen jetzt zu schnell zu den Credits laufen.
Ich finde, er hätte sogar, wenn er das so macht, dann hätte er lieber ganz schnell die Credits einsetzen lassen sollen, nämlich direkt nach dem Kopfschuss. Das wäre für mich besser gewesen.
Ja. Stimmt.
Ja, dann runden wir das Ganze ab. Ich fange heute mal an. Für mich ist, also um nochmal auf Joseph Zito einzugehen, weil wir das jetzt nicht so viel getan haben. Wie gesagt, das ist ja ein B-Movie-Regisseur und das ist ja auch ein Canon-Handwerker sozusagen. Und der hat eben mit The Final Chapter nicht nur einen der besten Freitag der 13. Filme gedreht, sondern mit The Prowler sogar aus meiner Sicht wirklich einen der für mich besten Slasher überhaupt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen schafft es, und da muss ich Andres ursprüngliche Aussage so ein bisschen widersprechen, für mich schafft er es, einen denkwürdigen Killer zu etablieren. Also für mich ist der, hat er durchaus einen Eindruck hinterlassen. Dann haben wir mit Vicky Dawson eine charmante, charismatische und ja auch durchaus taffe Gegenspielerin, die zwar jetzt eben wenig die charakterliche Tiefe eben einer Laurie Strode in Halloween bekommt, die aber eben sich wehrhaft zeigt, die auch so ein bisschen Nancy Drew Charakter hat mit ihrer investigativen Art und Weise und dass sie auch ja unbedingt mitermitteln will. Und ich mag vor allem diese düstere Art des Films. Also du hast ja eben, na klar, ein Halloween ist auch sehr düster und der hat auch relativ wenig Humor, aber gerade eben so in den 80er Jahren gab es ja eben auch viele Slasher, die immer diese, die immer noch immer so ein paar, ja, mehr diesen Teenie-Komödien-Flair hatten, abseits der Kills. So gerade wenn wir da an viele Freitag der 13. oder auch Nightmare on Elm Street-Fortsetzung und so weiter denken. Und der hier ist total düster, der lässt keinen Raum für Humor, außer diese eine Sequenz, die Pascal vorhin angesprochen hat. Und dazu ist er auch noch sehr, sehr spannend in den meisten Sequenzen des Films. Wofür ich ihn abzugeben würde, sind eben diese zwei investigativen Sequenzen, die einfach ein paar Minuten zu lang sind. Da hätte man jeweils 5 Minuten rauskürzen können. Aber ansonsten ist es komplett nach meinem Geschmack. Und ebenso brillant, wie heftig sind die expliziten Kills von Tom Savini, der hier wirklich fast jede Szene herzhaft in Szene setzt. Und da sieht man einfach auch, warum er einfach so ein gefeierter Typ ist in der Horrorszene. Das beweist der Film einfach mal wieder. Und da würde ich ihm auch recht geben, es sind mit seine besten Effekte, die er gemacht hat, mit seinen besten Kills. Also summa summarum für mich einer meiner persönlichen Lieblings-Slasher. Genauso wie ich es mag. Humorlos, brutal und straight. Und deswegen gibt es von mir 4 von 5. André.
Genauso wie du es magst. Humorlos. Ja, da müssen wir nochmal über deine Wertung reden auf Letterboxd die Tage.
Ach so, von einem anderen Film. Okay, ja.
Naja, Ausnahme bestätigen.
Ich
würde
jetzt einfach sagen, dass ich freaky drauf bin.
Wow. The Prowler. Ja, gehe ich größtenteils mit. Also mal abgesehen davon, dass ich den Killer jetzt nicht super ikonisch finde, aber ich finde ihn trotzdem im Film gut und erschreckend an sich. Und ich finde, er hat eine gute Präsenz. Und sag ja, diese fast militärische Ausdruck, was ja dann passt jetzt, wo wir den Reveal kennen, haha. Ist er halt wirklich einfach, wie du sagst, er ist halt super straight und geradeaus. So, er macht halt keine Kinkerlitzchen, er macht nicht viel Unnötiges, ein, zwei Location-Wechsel, die vielleicht zu gewollt oder vielleicht sogar zu beliebig sind, sage ich mal. Aber ansonsten zieht er das Ding ja wirklich einfach eiskalt durch. Das mag ja auch vielleicht sogar ein bisschen dem geringen Budget fast zu danken sein, dass er da eben nicht ausufernder wird, als er auch überhaupt muss, sondern er führt halt schnell Figuren ein, die er braucht. Wie gesagt, die haben nicht viel Tiefe, ist aber auch jetzt nicht so dramatisch für so einen Film. Du hast eben ein, zwei Anhaltspunkte, um irgendwie ein bisschen miträtseln zu können, natürlich bei so einem Wer-ist-der-Killer-Film. Und dann hast du eben vor allem eins, und das sind halt saftige Kills, so, und das mit die saftigsten im Genre. Und jetzt sind wir halt mal ehrlich, so, das will der Film ja auch verkaufen, so. Also, es ist ja kein, es ist weder ein Meta-Slasher, es ist weder ein Fourth-Wall-Slasher, so. Wie gesagt, das Einzige, was er hat, ist eben diese Veteranenthematik, aber die spielt er halt in keinster Weise aus. Das ist vielleicht auf der einen Seite ein bisschen schade, also da hätte man sich ja mehr draus machen können noch, aber es muss halt nicht sein, weil er trotzdem, so wie er jetzt existiert, ist er einfach wirklich genau das eben. Er ist ein harter, erbarmungsloser Slasher, der eben der den Horror ausspielt auf der einen Seite, der trotzdem spannend ist, der wie gesagt einen bösartigen Killer hat und der eben vor allem natürlich auch die Effekte hat, die er dann eben braucht. Er hält ja auch wirklich dann, wenn was passiert, dann frontal drauf. Das heißt, da kommen wirklich auch alle Gorehounds auf ihre Kosten. Sowieso generell, wer auf bei Slashern wirklich auch darauf Wert legt, dass das Blut auch wirklich fließt und jetzt nicht nur angedeutet irgendwas wird, der muss The Prowler sehen, wer noch nicht kennt. Das ist absolutes Pflichtprogramm. Wie gesagt, mich das Einzige, was mich ein bisschen nervt, sind diese ein, zwei falschen Fährten, die er dir legt, aber gar nicht auflöst. Das ist irgendwie einfach cheap, so. Das ist einfach wirklich billig. Ob das wirklich auch gewollt ist oder ob es einfach verpeilt haben oder ob es dann doch dem Drehbuch geschuldet war oder der Zeit oder dem Budget, keine Ahnung. Aber halt solche Sachen wie, sag ich ja, mit dem Rollstuhl-Major, der da eingreift und das überhaupt nicht aufgelöst wird, sowas nervt mich dann irgendwie. Das ist einfach unnötig, so. Da hat er so ein, zwei kleine Sachen, wo man sich irgendwie so ein bisschen dran beißen kann. Die machen aber im Endeffekt natürlich trotzdem das Seherlebnis nicht zunichte, weil dafür der Rest halt so schön geradlinig und hart ist. Von daher, zu dem Film kann man gar nicht so viel sagen. Er ist wirklich einfach ein lupenreiner Slasher, wie er im Buche steht, aber das eben auf einem Niveau, dank der Tricks und dank des Pacings so, was wie gesagt bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen einfach so gut funktioniert. Von daher von mir auch, trotz kleiner Mängel, auf jeden Fall 4 von 5, was für so ein Film, der wirklich auch keinen doppelten Boden hat, schon sehr vieles, muss man sagen, einfach. Aber als Slasher ist es einfach einer der Top-Notch-Dinger.
Pascal. Ich bin gespannt.
Ja, ich muss sagen, ich finde den Film am Ende, ist er, denke ich, auf sehr vielen Ebenen so erschreckend durchschnittlich. Aber er ist halt erstmal, wie André gesagt hat, er ist ein lupenreiner Slasher. Das ist natürlich schon mal fabelhaft, das mag ich sowieso. Ich finde aber auch gerade da an den Stellen, wo der Film ein bisschen, ja, so aus seiner, also wo er einerseits nichts Besonderes macht, aber auch wo er vielleicht ein bisschen sogar Probleme hat, wir haben es gesagt, da wird hier und da, ist jetzt das Schauspiel ist nicht immer irgendwo auf irgendeinem, also ist nicht immer hier und da 100%, ja, top-notch so. Aber das, und solche Dinge, aber das finde ich, das trägt doch alles dazu bei, dass er halt diese Campiness hat, die ich halt gerade von einem 80er-Slasher nicht erwarte, aber die mir immer gut gefällt und die mir Spaß macht. Und das mag ich. Wenn der Film da halt so das Level findet zwischen Qualität und aber darf sich sehr handgemacht anfühlen und darf sich auch ruhig anfühlen, wie so einen leichten B-Movie-Charme gerne haben. Ich mag das sehr. Deswegen eigentlich da gar keine Kritik. Und dann sammelt der Film halt Pluspunkte. Auf der einen Seite natürlich die Effekte. So, das ist halt das, also das ist das, was der Film am verkaufen will. Das hat André eben auch gesagt. Das ist grandios. Das ist ja mit Sicherheit mit das Beste, was man in diesem Subgenre finden kann. Und definitiv, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt getan habe. Und allen anderen Menschen kann ich das auch sehr empfehlen, wenn sie Spaß an handgemachten Spezialeffekten haben und an viel Kunstblut, dann ist der Film auf jeden Fall, der liefert da definitiv. Und dann, ich bin immer ein Fan von Abschlussbällen in Filmen, habe ich jetzt schon am Anfang des Films erwähnt, und ich bekomme hier gleich 2, wie cool ist das? Das ist natürlich auch schon mal super, das macht der Film auch klasse. Ja, und dann am Ende sammelt sich das irgendwie alles an, dass, obwohl ich halt, wie gesagt, finde, dass der Film auf ganz vielen Ebenen gar nichts Besonderes ist, gar nichts besonders macht. Ich finde den Killer auch nicht unendlich ikonisch, ich finde, der funktioniert ganz gut, der ist cool. Aber der bleibt mir jetzt auch nicht ewig im Gedächtnis und deswegen bin ich auch gar nicht traurig, dass es da kein Sequel gibt. Aber durch die positiven Punkte am Ende bin ich dann auch bei 4 von 5 Sternen tatsächlich, weil mit Sicherheit auch ein halber Stern für die Effekte oder ein ganzer und ein halber Stern dafür, dass ich halt auch das Genre so sehr mag und der sich da wirklich so sehr, sehr ohne, also sehr danach anfühlt und einfach ein lupenreiner Slasher ist halt, ohne alles andere. Wie André eben auch meinte, kein Meter, kein doppelter Boden. Ja. Einfach, ja, die pure Formel quasi.
Ja, also ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass wirklich jemand, der auf Slasher steht und den noch nicht gesehen hat, enttäuscht sein könnte. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also der sollte eigentlich allen, die dieses Subgenre gefällt, wie du schon gesagt hast, sollte der auf jeden Fall gefallen. Das soll es heute gewesen sein mit Devils and Demons und The Prowler. In der nächsten Woche gehen wir mal wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, 98? Muss ich jetzt selber überlegen. Könnt ihr in der Deadline nachlesen, welches Jahr wir gehen nächste Woche. In der aktuellen Ausgabe findet ihr unser Programm für die nächsten Wochen. Auf jeden Fall ein Film, den ich schon seit Jahren nicht gesehen habe und auf das Wiedersehen freue ich mich tatsächlich sehr. Also seid gespannt und spitzt eure Zähne an für die nächste Episode von Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.